Was haben eine Alien-Invasion und dein Sportverein gemeinsam? Mehr als du vielleicht denkst. Wir sprechen heute im Podcast über ein spannendes Konzept, um erfolgreich Verhandlungen im Verein zu führen. Egal, ob es eine Diskussion ums Budget, die Platzauslastung oder die Beteiligung der Mitglieder an ehrenamtlichen Verwaltungsaufgaben betrifft. Wir zeigen dir, wie du diese Verhandlungen erfolgreich führen kannst und keinen vor den Kopf stößt. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen-Podcast, dein Podcast, wo es alle Informationen rund um deinen Verein und ehrenamtliche Arbeit gibt. Natürlich wieder mit deinen beiden Podcast-Hosts Pascal und Martin.
Ich hatte letztes Jahr mehrere Bücher gelesen zum Thema Verhandlung führen. Eines, was mir dabei besonders in Erinnerung geblieben ist, ist das sogenannte Harvard-Konzept. Und dieses Konzept wurde damals an der entsprechenden Universität entwickelt und steht bis heute dort auf dem Lehrplan. Als ich mich dann mit dem Konzept tiefer beschäftigte, gab es immer mehr Momente, wo ich so dachte, hey, Moment mal, die Bestandteile funktionieren ja auch im Verein und von meinem Gefühl her besser als die anderen Verhandlungskonzepte, die ich dann so in der Zeit auch gelesen hatte und womit ich mich beschäftigt habe. Schließlich reden wir hier von keinem Polizeieinsatz, wo irgendwelche Terroristen entsprechend irgendwelchen Wohnungen drin sind. Ja, also, es gab dann so einen ganz besonderen Aha-Moment, den ich dir jetzt gerne einmal präsentieren möchte. Und das ist die sogenannte Alien-Invasionssimulation. Es bildet die Grundlage, um darzustellen, wieso Verhandlungen jetzt eigentlich so schwierig sind.
Aber warte mal, jetzt wo du Aha-Moment gesagt hast, da fällt mir noch ein, wenn du diesem Podcast noch nicht folgst, dann mach das gerne und sicher dir damit noch mehr Aha-Momente für deinen Verein. So Martin, jetzt kannst du weitermachen.
Danke, sehr nett. Also diese Alien-Invasion. Also dieses Verhandlungstraining wird regelmäßig erstmal grundsätzlich mit Top-Diplomaten, Unternehmenslenkern und auch Politikern durchgeführt. Also Personen, wo man so im ersten Moment denkt, ja, die sollten ja eigentlich ganz gut verhandeln können, wenn die so viel Bedeutung und so viel Einfluss auf die Welt haben. Wie sieht dieses Konstrukt jetzt eigentlich aus? Alle Personen sind erstmal in einem Raum. Und die Teilnehmenden werden dann in Kleingruppen, sogenannte Nationen, eingeteilt. Das sind dann meist so 4 bis 8 Gruppen. Die Personen kennen sich auch vorher nicht. Man kommt also aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen, Ländern. Jeder hat so seine eigenen Werte. Die Person bekommt dann eine Stunde Zeit, sich eine Art eigene Verfassung zu geben. Also eine eigene Kultur, eigene Symbole, zum Beispiel Nationalfarben, eigene Werte und auch Gesetze. Dazu wird dann eine sehr, ja vielleicht auch zu lange Liste mit Dingen abgearbeitet, die dazugehören. Zum Beispiel die Frage, Todesstrafe in meiner Nation, ja oder nein. Das heißt, wichtige Entscheidungen müssen sehr schnell getroffen werden. Am Ende hat die Gruppe sich also auf Werte verständigt und diese festgehalten. Wir bauen also in diesem Moment, und das stellt man immer wieder fest, eine sehr starke Wir-Identität auf. Und das sind halt wir und das sind, wofür wir dann stehen. Und was die Teilnehmer noch nicht wissen ist, im Normalfall, wir wissen es jetzt schon, aber nach einer Stunde kommt die Alien-Invasion. Und die Aliens machen jetzt Folgendes, wie es in den guten Filmen so ist. Die Aliens drohen mit der Vernichtung der Menschheit, es sei denn, alle Gruppen einigen sich auf eine einzige gemeinsame Verfassung. Sie haben dafür 3 Verhandlungsrunden Zeit.
Ja, und damit sind wir dann auch im Thema Verhandlungen. Die Gruppen müssen nun ihre mühsam erarbeiteten Identitäten aufgeben oder so verschmelzen, dass sie ihr Überleben sichern können. Und das ist deutlich schwieriger, als man denkt. Du musst dir vorstellen, wir reden von fiktiven Nationen und trotzdem werden diese Nationen in den meisten Durchführungen des Trainings am Ende von den Alien vernichtet. Und warum? Die Gruppen scheitern fast immer an gewissen Kleinigkeiten. Soll unsere Flagge irgendwie am Ende blau oder grün sein? Oder wie sieht das Logo aus? Oder solche Dinge. Und die emotionale Bindung an diese eigene Nation ist in dieser Stunde so stark geworden, weil man sich eben committed hat als Gruppe, dass das rationale Ziel, also das Überleben, eher in den Hintergrund rückt. Man versucht sich also in Verhandlungen gegenseitig zu schlagen. Und das ist der Moment, in dem du aufhorchen solltest. Weil eine Stunde reicht, um so eine starke emotionale Bindung zu einer Gruppe zu erreichen. Und ja, am Ende wollen wir diese Werte, die wir da aufgestellt haben, eben verteidigen, selbst wenn das unseren Untergang bedeutet. Und jetzt überlegen wir mal, wie viele Gruppen wir eigentlich im Verein haben, die sich teilweise bewusst oder auch unbewusst eigene Werte geben und eine eigene Identität aufgebaut haben. Das ist zum Beispiel jede Mannschaft im Verein. Die hat nämlich ihre eigenen Rituale. Das könnte auch jede Abteilung in einem Mehrspartenverein sein. Und auch jeder Vorstand tickt anders als die Mitglieder, die in Anführungszeichen einfach nur Sport ausüben.
Um das nochmal zu verdeutlichen, was das bedeutet, greife ich nochmal den letzten Punkt des Themas ehrenamtliche Verwaltung auf. Also das, was Pascal gerade meinte, der Vorstand tickt anders als die Mitglieder. Wir machen im Verein beispielhaft und vereinfacht einmal ganz normale vier Gruppen auf, die es eigentlich gibt. Wir haben die Nation der ambitionierten Sportler. Also deren Wert ist der Erfolg. Wir wollen also gut werden, immer besser werden. Verwaltung ist da eher ein Hindernis für das Training und damit eigentlich unattraktiv. Wir haben die Nation unserer Senioren. Deren Werte sind Geselligkeit und Beständigkeit, die wollen sich austauschen. Ja, und sie haben natürlich so ein bisschen das alte Denken drin. Also Verwaltung wird hier oft noch so ein bisschen eher analog gedacht, im Papier. Und ja, diese alten Muster sind natürlich sehr schwer zu durchbrechen. Dann haben wir die Nation der Jugend, also unsere Jugendabteilung quasi. Da geht es darum, dass wir drin haben. Es geht also um das Thema Wert der pädagogischen Arbeit mit Kindern. Die Verwaltung raubt da nur Zeit für die Vorbereitung des Trainings und für das Training selber mit den Kindern. Und dann haben wir natürlich die Nation, wie soll das anders sein, der ehrenamtlichen Verwaltung. Deren Werte sind Ordnung, Steuerung und Überleben des Gesamtvereins. Also sie sind Hüter der Regeln im Verein. Und jetzt schauen wir uns mal, was die Bedrohung der Alien-Invasion denn im Verein wäre. Es könnte zum Beispiel sein, wegen Überlastung tritt der gesamte Vorstand zurück. Die Verwaltung kommt damit praktisch zum Erliegen. Dieser Zustand könnte also zum Zusammenbruch des Vereins führen und damit kann keine Gruppe mehr seine Werte verfolgen und irgendwas damit machen. Das heißt, das Überleben der eigenen Nation hängt also von der gemeinsamen Gesamtlösung ab. Und dieses Problem und deren Lösung würde für den Verein jetzt mal wirklich eine sehr schwere, wenn auch theoretische Situation darstellen, wo Verhandlungen extreme Herausforderungen mit sich bringen würden und es einfach keine einfache Lösung mehr geben würde. Solche schwierigen Verhandlungssituationen gibt es im Verein aber grundsätzlich immer täglich, im großen und im kleinen Maßstab. Da in den Simulationen bei der Alien-Invasion in den überwiegenden Fällen die Menschheit ja vernichtet wird, wie wir festgestellt haben, auch wenn die Teilnehmer sehr viel Erfahrung im Bereich der Verhandlung haben, wollen wir jetzt einmal auf den Lösungsansatz schauen, den uns das Harvard-Konzept mit an die Hand gibt und später auch am praktischen Beispiel herausarbeiten, wie du deinen Verein damit voranbringen kannst.
Genau, du siehst also, das Harvard-Konzept kann dir helfen, in schwierigen Situationen die guten Entscheidungen zu treffen. Ziele des Harvard-Konzeptes sind, dass du grundsätzlich versuchen solltest, sachbezogen zu verhandeln. Es geht also um die Sache, nicht um das Persönliche, was dahinter steht. Er stellt dabei ein mögliches Werkzeug zur Konfliktlösung zur Verfügung, um eine konstruktive, wertschöpfende Zusammenarbeit zu gewährleisten. Du möchtest ja schließlich mit den Leuten auch weiterhin zusammenarbeiten. Dabei steht der größtmögliche beidseitige Nutzen im Vordergrund, anstelle eines, ich sag mal, normalen Kompromisses, bei dem eigentlich alle verlieren oder Leute auf irgendwas verzichten müssen. Es geht also nicht nur darum, eine Lösung zu finden, sondern eine Win-Win-Situation herzustellen, ohne dass es menschliche, also persönliche Beziehungen gefährdet. Das Konzept bietet sich dann an, wenn Personen eine gewisse intrinsische Motivation bei diesen Verhandlungen mitbringen. Und das ist ja bei Vereinen meistens der Fall, weil wir machen das alles freiwillig, wir haben eine gewisse Grundmotivation und wollen in diesem Verein ja auch bleiben. Und damit steht dieses Harvard-Konzept im Widerspruch zum traditionellen Feilschen oder Kompromisse schließen. Weil hier ist ja das Ziel, dass wir einen Sieg haben, beziehungsweise dass eine Seite gewinnt oder eben ein Kompromiss dabei rauskommt, wo vielleicht gar keiner so richtig zufrieden ist, weil wir uns irgendwo in der Mitte getroffen haben, der aber auch möglicherweise nicht vernünftig ist. Hier wird also eher konfrontativ gearbeitet, irgendjemand will ja gewinnen. Wir arbeiten also mit Druck, mit Täuschung, mit Hinterlistigkeit und spielen nicht so ganz mit offenen Karten. Das führt dazu, dass die persönlichen Beziehungen am Ende oft beschädigt sind. Das heißt, das bringt uns eigentlich im Verein nicht weiter. Leider kann man dieses Verfahren aktuell häufiger in der Weltpolitik gut beobachten, wenn man zum Beispiel so über den großen Teich guckt und den Präsidenten Amerika beobachtet.
Nachdem wir die Ziele des Harvard-Konzepts erläutert haben, wollen wir jetzt auch auf die vier Grundprinzipien zu sprechen kommen. Diese wollen wir dir jetzt einmal kurz theoretisch vorstellen, damit du weißt, worauf du beim Verhandeln denn eigentlich achten musst. Und diese vier Grundprinzipien werden wir dann auch nach und nach in den nächsten Minuten ganz praktisch auf dem Problem oder auf das Problem Überforderung mit Verwaltungsaufgaben im Verein anwenden. Aber fangen wir jetzt erstmal beim ersten Prinzip an, bevor wir gleich schon zum Beispiel kommen. Das erste ist, und das hat ja Pascal schon so ein bisschen angedeutet, Menschen und Probleme müssen getrennt behandelt werden. Also Sachliches und Persönliches muss getrennt werden. Das heißt, Was möchte ich jetzt in Verhandlungen haben? Ich muss hart in der Verhandlungssache sein, aber ich muss halt nicht hart zur Person sein. Also Sachargumente stehen klar im Vordergrund und persönliche Angriffe sind zu vermeiden. Das auch bedeutet, dass diese faulen Tricks, von denen Pascal ja gerade schon gesprochen hatte, einfach, ja, möglichst nur bleiben sollen. Und wenn sie vorkommt, sollten sie sofort angesprochen werden, um den ganzen Thema und dieser persönlichen Beleidigung und diesem persönlichen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und was sind jetzt eigentlich faule Tricks? Das ist zum Beispiel das Vorenthalten oder auch die Falschdarstellung von Informationen oder die versuchte Diskreditierung bei anderen. Man sollte sich auch nicht unter Druck setzen lassen für eine Einigung. Das war ja das, was wir gerade beim Falschen hatten. Im Zweifel, wenn das passiert, werden die Verhandlungen einfach unterbrochen, bis das Gegenüber wieder emotional sich abreagiert hat und zur sachlichen Verhandlung denn bereit ist. Das kennt man immer wieder, wenn Personen sich aufregen, um zum Beispiel anstatt von Argumenten alte Kamellen einfach, ja, im wahrsten Sinne es hervorholen, heranziehen, Storys, die 5-mal schon erzählt wurden und damit dann irgendwelche Drohszenarien aufgebaut werden sollen. Denn da musst du dir auch ganz klar sein, wenn die Beziehungsebene gestört ist, dann kannst du eigentlich nicht weiterfahren in dem Moment, denn es sollte erst geklärt werden, was da jetzt eigentlich ist und warum, wieso und weshalb das jetzt wieder vorkommt, bevor man überhaupt über die Sachfrage dann sprechen kann.
Das zweite Grundprinzip ist, dass es um Interessen statt Positionen geht. Du solltest dich also fragen, warum möchte die Person das? Beziehungsweise solltest dich nicht fragen, was möchtest du oder was willst du? Sondern Hintergrund ist, wir wollen die starren Positionen aufweichen. Also ich will mehr Hallenzeiten am Freitag. Ja, das ist schön, das hilft uns aber nicht weiter. Wir müssen das Motiv dahinter herausfinden. Also das Interesse dahinter ist meistens flexibler. Zum Beispiel, ich habe Angst, dass sich die Sportgruppe zur aktuellen Hallenzeit bald auflösen wird, weil da keiner mehr kann. Das kann ich also besser nutzen als diese erste, ich will mehr Hallenzeit am Freitag, die sehr ultimativ ist. Wenn man also das Interesse kennt, dann findet man oft Lösungen, die beide Seiten zufrieden machen, auf die man sonst nicht gekommen wäre.
Ja, der dritte Punkt ist Wahlmöglichkeiten entwickeln, also denken in Optionen könnte man auch sagen. Mehr Optionen entwickeln heißt natürlich grundsätzlich auch mehr Auswahl haben und man kann sich also für irgendwas entscheiden. Und da ist es immer hilfreich, erstmal ein Brainstorming zu machen, also ohne Bewertung zu sagen, okay, das ist jetzt eine Idee, das ist eine Basis, auf der wir uns Gedanken machen können, was hältst du denn davon? Also einfach diese Option erstmal herausarbeiten. Und wenn man dann diese Ideen hat, dann kann man auch Schritt für Schritt sich überlegen, okay, ist das jetzt wirklich was, was zur Lösung beitragen kann? Und kann dann vielleicht aus 2 oder 3 von diesen Dingen oder von diesen ja, Brainstorming-Ideen dann auch wirkliche Lösungen entwickeln.
Ja, das vierte Kriterium oder Grundprinzip ist, dass ihr objektive Kriterien heranziehen solltet. Das ist immer so ein bisschen dieses Hinterzimmerargument. Das heißt, es braucht eine gewisse Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses. Also eine Einstufung als irgendwie fairen Abschluss, als gute Lösung, auch in den Augen eines Dritten, der nicht dabei war. Das heißt, ihr solltet euch also auf möglichst neutrale Standards einigen, die man aber irgendwie auch nachvollziehen kann. Das heißt, ihr könnt nicht heute so entscheiden und morgen so. Das wäre wieder schlecht für eure Verhandlungsposition, beziehungsweise, also wir reden jetzt von Verhandlungen, ne? Aber das sind einfach auch ja persönliche Beziehungen im Verein. Das heißt, hier konkret, wenn ihr in eine Sponsoring-Veranstaltung oder in eine Verhandlung besser gesagt reingeht, dann geht es immer wieder darum, was sind zum Beispiel marktübliche Preise, gibt es irgendwelche Expertenmeinungen, die ihr einholen könnt, habt ihr Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, die ihr nutzen könnt, also wie könnt ihr euch da einem guten Ergebnis nähern? Der Vorteil ist, wenn ihr diese Harvard-Methode nutzt, dann habt ihr ein recht zeiteffizientes Verhandeln, weil nicht auf Positionen verharrt wird im besten Falle, sondern eben in der Sache verhandelt wird. Das heißt, ihr kommt schneller voran, weil die Emotionen im besten Fall nach hinten gestellt werden. Dabei schafft ihr es, die menschlichen und persönlichen Beziehungen, die ihr aufgebaut habt und die ihr auch behalten wollt, so zu schonen, dass man sein Gesicht wahren kann und sich danach auch nochmal in die Augen gucken kann. Und möglicherweise schafft ihr es auch eben, kreative Lösungen zu erarbeiten, weil ihr hinter das Motiv kommt und eben nicht nur auf die möglicherweise schon für eine Person feststehende Lösung hinarbeitet oder eben euch nicht nähert. So, und diese vier Prinzipien müssen in den Verhandlungen gewahrt sein, damit ihr das ganze Gespräch, die Verhandlung positiv gestalten könnt und eben auch erfolgreich seid. Doch wie gestaltet bzw. startet man jetzt so eine Verhandlung und verhält sich richtig in gewissen Situationen? Und das geht nicht ohne Training, das ist auch ganz klar. Wir legen dir aber nahe, einfach mal auszuprobieren. Am Ende ist es so, dass natürlich beide Seiten ein gewisses Minimalziel mitbringen, was sie erreichen wollen. Wenn sich die eine Seite oder auch beide Seiten darüber vorher keine Gedanken gemacht haben, dann wirst du unbefriedigende Übereinkünfte am Ende haben oder auch keine Position haben. Das heißt, man sollte sich im Vorhinein schon auch klar sein, wenn man in ein Gespräch geht, in eine Verhandlung geht, was ist eigentlich das, was ich möchte. Deswegen ist das der erste Schritt. Sich klar werden, was ist eigentlich mein Ziel. Der zweite Schritt ist dann, sich mit einem zentralen Werkzeug aus dem Harvard-Konzept vertraut zu machen. Und das ist das sogenannte BATNA, also die Best Alternative to a Negotiated Agreement. Heißt also, die beste Alternative zu dem, was wir schon verhandelt haben. Das Werkzeug stellt sich daher die einfache Frage, was ist die beste Alternative, falls diese Verhandlung gleich scheitern wird? Die Frage ist deswegen so entscheidend, weil du deine Verhandlungsmacht damit prüfen kannst. Hast du eigentlich mehr Optionen? Kannst du schlechtere Deals damit so ein bisschen ablehnen, weil deine Position eine gute ist? Wenn du zum Beispiel viele Jobangebote als Bewerber hast oder bei jeder Bewerbung irgendwie eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch, dann ist es ziemlich einfach, eine Zusage auch mal abzulehnen, weil du kein gutes Bauchgefühl dabei hast. Im Verein kann das eine ähnliche Situation sein, wo du vielleicht mit dem, was dann gerade auf dem Tisch liegt, nicht ganz einverstanden bist und das Gefühl hast, da könnten wir nochmal drüber reden. Wir gehen jetzt in dem Vereinsbeispiel nochmal näher darauf ein.
Genau, so machen wir das. Wir gehen jetzt in dem Beispiel einmal drauf ein und wir haben uns natürlich einen Klassiker rausgesucht. Und zwar haben wir die Grundsituation im Verein, dass wir einfach zu wenig Ehrenamtler im Verein haben, die einen Großteil der Verwaltungsarbeit natürlich im Verein wiederum meistern und schultern müssen. Und da gehen wir jetzt einmal die Grundprinzipien einmal durch und wollen euch einmal dann zeigen, wie man das so zu verstehen hat, damit ihr das auch ein bisschen übertragen könnt, weil es natürlich jetzt im ersten Moment ein bisschen theoretisch klingt, auch wenn es sicherlich schon interessant ist. So, wir haben als erstes haben wir gesagt, Menschen und Probleme müssen getrennt behandelt werden. Das heißt, Aussagen innerhalb des Vereins wie der Verein macht seine Arbeit nicht oder die Mitglieder sind faul, sind halt kontraproduktiv, weil das ist eine persönliche Ebene. Und das wiederum führt natürlich zu einer Abwehrreaktion. So, das kennt jeder von uns. Wenn du beleidigt wirst, bist du danach jetzt nicht gerade dafür zu haben, jetzt zu unterstützen und zu helfen. Das heißt, wir müssen die Emotionen, auch wenn es manchmal schwerfällt, von der Sachlage trennen. Das heißt, der Frust wegen der Überlastung, wegen dem hohen Verwaltungsaufwand, ja, das hat ja eigentlich mit der zu wenigen Zeit zu tun und nicht, weil irgendjemand faul ist, sondern einfach, weil ihr an der Sache arbeiten müsst. Das heißt, wie müsste die Reaktion aussehen? Es muss eine wertschätzende Kommunikation über die Sache geben. Das heißt, es könnte sowas sein wie, wir schätzen euer Engagement im Sportbetrieb sehr. Aktuell haben wir jedoch eine administrative Last, die unsere Handlungsfähigkeit akut bedroht. Man greift also in dem Moment das Problem an und nicht eine einzelne oder eine spezielle Person.
Das zweite Prinzip war ja Interessen statt Positionen. Die Position der überlasteten Person könnte ja sein, wir brauchen jemanden, der die Mitgliederverwaltung ab jetzt macht. Ich schaffe nicht, das auch noch irgendwie zusätzlich zu übernehmen. Und die Position der anderen könnte sein, naja, ich habe keine Lust auf den Papierkram, mach doch selber. Dahinterliegende Interessen, die wir uns eigentlich angucken, sind einmal die überlastete Person, also die möchte Entlastung, um sich wieder als Vorstand, so vielleicht um die Vereinsstrategie zu kümmern, darf das eigene Hobby vielleicht mal mehr in der Turnhalle auch wieder zu sein oder so zu konzentrieren. Das ist natürlich das, was dahinter stehen könnte. Die anderen haben natürlich Angst, dass sie selber in so eine zeitliche Überforderung und Überlastung reingezogen werden, dass sie möglicherweise Haftungsprobleme kriegen, vielleicht aber auch, dass es einfach langweilig oder intransparent ist oder sie gar nicht wissen, was dahinter steht. Das heißt, hier müssen wir einmal gucken, was steht eigentlich dahinter.
Genau, nachdem wir jetzt unsere Interessen gern kennen und vielleicht die auch abgeklopft haben, müssen wir jetzt gucken, dass wir die Wahlmöglichkeiten entwickeln, also unsere Optionen schaffen. Das heißt, Lösungen kreieren, die beiden Seiten am Ende helfen. Ein Punkt zum Beispiel, wie man das lösen könnte, wäre die Modularisierung. Also ein ganzes Amt in kleinere Pakete aufteilen. Das kennst du bei uns schon aus dem Podcast, aber auch hier wäre das eine Lösung. Also weniger Zeitinvestition bei der Person, wenn du das aufteilst. Das zweite wäre Digitalisierung. Also man könnte zum Beispiel sagen, ich investiere Geld in eine Software, die 50% der manuellen Arbeit abnimmt und damit schaffen wir eine Zeitersparnis. Es könnte die Möglichkeit sein des Outsourcings. Zum Beispiel, der Schatzmeister hat Angst bei Haftungsthemen. Also geben wir einen Teil der Aufgaben an den Profi ab, also den Steuerberater. Das heißt, da ist das Interesse Sicherheit dann befriedigt. Und dann kann man sich natürlich auch sowas wie Jobsharing überlegen. Das heißt, zwei Personen begleiten eine Aufgabe. So kann man zum Beispiel, sag ich mal, Spitzen besser abfangen oder auch Vertretungsfall machen, wenn jemand im Urlaub ist und nicht wieder zurückkommen möchte und dann erstmal 10 Stunden für den Verein knüppeln möchte.
Das letzte Kriterium, das letzte Prinzip war ja objektive Kriterien heranziehen. Heißt also, den Satzungscheck zum Beispiel zu machen, was muss laut Gesetz zwingend getan werden? Was sind so die Mindeststandards? Würde eine Verschlankung der Satzung vielleicht gewisse Aufgaben überflüssig machen? Machen wir uns viel Aufwand oder können wir irgendwelche anderen Vergleichswerte von Vereinen heranziehen? Wie lösen also andere Vereine unser Problem? Es könnte aber zum Beispiel auch sein, dass ihr eine Statistik gefunden habt, der Verein unserer Größe wendet im Schnitt 10 Stunden im Ehrenamt auf für diese Tätigkeit. Bei uns sind das 15 Stunden. Gibt es da vielleicht also Möglichkeiten oder Unterschiede, um das Ganze kleiner zu machen, dem anzugleichen, also über die Sache ins Gespräch zu kommen? Gibt es vielleicht irgendwelche Reportings von Verbänden, Hilfe dazu, die ihr euch holen könnt, um da eben näher ranzukommen? Du siehst also, durch diese verschiedenen Schritte schaffst du es von dieser eher ich bin überlastet und keiner will mir helfen Situation möglicherweise auf die Sachebene zurückzukommen und Lösungen zu finden, im besten Fall natürlich, mit der alle leben können.
Genau, und dann wollen wir euch natürlich auch das Button an nicht vorenthalten. Also, was ist die beste Alternative, falls die Verhandlung scheitert? Bevor du ins Gespräch zum Thema Überlastung gehst, musst du dir ehrlich die Frage stellen und die auch für dich beantworten. Was mache ich morgen, wenn heute Abend der Sitzung niemand Ja, ich unterstütze dich sagt? Also ein bisschen so wie andere auf anderes Ja hoffen durchaus mal im Leben. Und dann musst du dir natürlich Gedanken um deine möglichen Szenarien machen, also quasi deine Alternativen einmal aufstellen. Das Szenario A ist struktureller Natur. Wir stellen bestimmte Verwaltungsaufgaben einfach ein. Es gibt sie nicht mehr im Verein. Was ist unser Risiko? Mahnung, Unordnung, Chaos. Das Szenario B ist ein externes. Wir vergeben die Buchhaltung an ein externes Steuerbüro zum Beispiel. Das sind dann Kosten monatlich 150 bis 300 Euro vielleicht im Monat. Die kommen dann zusätzlich auf den Verein zu. Und das Szenario C ist die persönliche Ebene. Du legst einfach dein Amt zum Quartalsende nieder, um dich selbst zu schützen vor Burnout oder auch, weil du einfach deine Zeit für andere Sachen investieren möchtest.
Genau, und dann könntest du jetzt überlegen, was ist denn jetzt dieses Best Alternative, dieses Butner? Ein Beispiel könnte also sein, dass du sagst, wenn wir heute niemanden finden, der die Mitgliederverwaltung übernimmt, dann werden wir für das nächste Jahr eine professionelle Vereinssoftware mit Support-Service buchen oder eine Minijobstelle auf 520-Euro-Basis einstellen. Die Kosten dafür decken wir durch eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 2 Euro pro Monat. Und warum ist das gut, beziehungsweise gut formuliert? Weil das ist realistisch, das kann man schon machen. Sie löst das Sachproblem, das heißt, die Arbeit wird am Ende gemacht, ohne dass jetzt diese Person noch krass überlastet wird. Und sie nimmt eben diesen persönlichen Druck weg. Das heißt, auch da, wir reden nicht darüber, dass du irgendwas falsch machst, weil du diese Kassenführung oder die Mitgliederverwaltung nicht hinkriegst, sondern wir sind sehr sachorientiert an der Lösung dabei. Und in diesem Harvard-Konzept droht man eben nicht mit diesem mit dieser Best Alternative, also wenn ihr nicht helft, dann gehe ich, sondern man kommuniziert sie als logische Konsequenz aus einer fehlenden Lösung, um die Ernsthaftigkeit der Lage auch zu verdeutlichen. Ich glaube, deine Vorstandskollegen wissen schon ganz genau, wie es in dir brodelt und was passiert, wenn ihr keine Lösung findet. Ansonsten wäre das nämlich ziemlich blauäugig. Was passiert nämlich bei einer Drohung? Sagen wir jetzt mal, wenn ihr nichts macht, dann schmeiße ich alles hin oder dann geht der Verein halt pleite, ist mir doch egal, ich bin hier ja ehrenamtlich. Das ist sehr destruktiv. Damit kommt ihr in den Verhandlungen oder in den Gesprächen nicht weiter, weil das so ziemliche Endgespräche schon sind. Also danach kommt nicht mehr viel. Damit hat man quasi seine Maximallösung schon raus. Wir drehen das Ganze ein bisschen um und machen es konstruktiver. Also aus der Ich-Perspektive gesagt, könnte man sagen, ich kann und möchte diese Last nicht weiter tragen. Ohne Entlastung möchte ich mein Amt niederlegen. Ich bin aber an einer Lösung interessiert. Oder man könnte sagen, ohne Einigung müssen wir uns eben externe Hilfe dazu kaufen, auch wenn das nicht mehr ehrenamtlich ist, was bei einer Kürzung des Budgets für Trikots, Bälle bzw. für Equipment natürlich dann spürbar wäre. Damit müssen wir leben. Das wäre dann eine Alternative, die konstruktiv ist, die an der Sache ausgerichtet ist und eben nicht dieses persönliche, diese Endzeitstimmung verbreitet.
Ja, und über einen Punkt müssen wir jetzt zum Abschluss aber noch reden, nämlich das Thema der unakzeptablen Forderung. Also Forderung, ja, wo du so denkst, okay, was möchte die Person jetzt eigentlich von mir und warum macht sie das? Es kommt in Verhandlungen immer wieder vor, dass die andere Seite halt solche Forderungen stellt. Dann solltest du Folgendes machen. Hypothetisch akzeptierst du erstmal den Vorschlag. Du sprichst ihn laut aus und ja, bewertest ihn, um die inakzeptablen Konsequenzen zu erläutern. Dann als nächstes sagst du einfach zur anderen Seite, wie sieht denn dein Rat aus? Was kann ich denn hinsichtlich dieser Sachen, die du gerade gesagt hast, tun, um das Problem oder diesen Punkt zu lösen? Oder Alternative 2 ist, wenn es dann auch nicht funktioniert, du kannst noch einen unabhängigen dritten Mediator hinzufügen, also jemand, der das neutral vertritt. Diese drei Elemente bringen dann meistens die andere Seite zum Einlenken, weil sie verstehen, dass du unter diesen Bedingungen einfach gar nicht einwilligen kannst. Das heißt, du hast keine Wahl, weil der Deal einfach für dich so schlecht ist, dass niemand, auch nicht die Person selber, diesen Deal eingehen würde. Schauen wir uns das jetzt mal im Vereinsbeispiel an. Ich sage, dass ich ohne Unterstützung die Mitgliederverwaltung jetzt nicht mehr mache. Der Vorstand besteht mit blumigen Worten, wie in jedem Gespräch, darauf in den letzten Wochen, dass ich weitermache, weil es aktuell halt niemanden gibt, der mich unterstützen kann. So, und jetzt fange ich an. Ich akzeptiere den Vorschlag theoretisch und führe auf, dass ich eigentlich mehr Zeit benötigen würde, weil meine Eltern pflegebedürftig geworden sind und ich mich um sie kümmern müsste. Wenn ich weiter das Ehrenamt ausübe, brauchen meine Eltern externe Unterstützung. Die kann ich mir aber nicht leisten. Im Endeffekt würde also die Lebensqualität meiner Eltern sehr beeinträchtigt werden und ich hätte ständig Schuldgefühle. Alternativ würde ich die Mitgliederverwaltung aber vernachlässigen und der Verein würde Schritt für Schritt im Chaos versinken. Dann frage ich die andere Seite. Was würdest du in meiner Situation tun? Wie würdest du das Problem lösen? Was soll ich machen? Und das ist der Moment, wo du feststellen wirst, dass natürlich auch Personen sich öffnen werden an der Stelle. Keiner kann sich dem entziehen und sagen, ey, das ist egal und keiner ist so kaltherzig, das nicht nachzuvollziehen zu können. Das heißt, darauf kannst du vertrauen. Und in diesem Moment werden sich dann halt auch neue Türen auftun.
Und jetzt tun sich aber erstmal keine neuen Türen auf, sondern die Türen gehen erstmal zu. Wir sind nämlich am Ende der Episode angekommen. Jetzt hast du eine Alien-Invasion, die Nationenbildung, das Harvard-Konzept und Butner gelernt und bist damit auch sachlich bereit für Verhandlungen und Win-Win-Ergebnisse. Ich glaube, wir haben so ein kleines Bullshit-Bingo gerade voll gemacht, Martin. Aber egal. Falls du noch mehr zum Thema Harvard-Konzept hören willst oder beziehungsweise lesen möchtest, dann empfehlen wir dir sehr das entsprechende Buch Harvard-Konzept. Martin packt es euch nochmal in die Shownotes rein.
Keine Affiliate-Link, es gibt kein Geld.
Leider nicht, also so sind wir noch nicht, genau. Aber darüber hinaus freuen wir uns natürlich zum Feedback zur Folge. Wenn du Lust hast, dann schreib uns gerne an info@vereinstrategen.de. Ansonsten sehen und hören wir uns in 2 Wochen zur nächsten regulären Podcast-Folge wieder. Bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.